ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Vodcasts und Podcasts Streitpunkte. Das ist das Diskussionsformat der Braunschweiger Zeitung. Heute haben wir ein etwas schwer zu greifendes Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Dazu begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite Herrn Ralf Utermöhlen. Herzlich willkommen, Herr Utermöhlen.
Gerne.
Herr Utermöhlen, Sie haben seit vielen Jahren ein eigenes Unternehmen, was sich auf das Thema Nachhaltigkeit konzentriert, den Fokus darauf legt. Und Sie sind ja nicht nur Unternehmer, so wie ich Sie kennengelernt habe, sondern die Nachhaltigkeit ist geradezu Ihre Mission. Bevor wir versuchen, den Begriff etwas näher zu fassen, Sie beraten Unternehmen. Kennen Sie denn heutzutage noch ein Unternehmen, das sich nicht nachhaltig nennt? Oder andersrum ketzerisch gefragt, ist Nachhaltigkeit nicht oft so eine Art Label, um modern, um fresh zu wirken?
Es gibt natürlich sehr viele Unternehmen, die mit diesem Claim Nachhaltigkeit hantieren. Das kann man auch noch, weil er bislang nicht definitorisch besetzt ist. Es gibt Unternehmen, die mit dem Begriff sehr defensiv umgehen und sehr inhaltsbasiert. Das freut mich dann immer. Und es gibt leider doch recht viele Unternehmen, die das Schlagwort Nachhaltigkeit eher als PR-Begriff verwenden, um sich gut darzustellen. Das ändert sich aber zum einen mit der Green Claims-Richtlinie, zum anderen mit der CSRD-Richtlinie, also Reporting von ESG, Environmental, Social und Governance-Themen im Lagebericht. Pflichtgemäß ab nächstes und übernächstes Jahr, je nach Größe des Unternehmens.
Das heißt, um den Begriff zu übersetzen, die Unternehmen müssen ihre Nachhaltigkeit nachweisen.
Genau, die Unternehmen müssen über die nicht finanziellen Kriterien, die Nachhaltigkeitskriterien im Geschäftsbericht, im Lagebericht Rechenschaft ablegen. Das wird auch vom Wirtschaftsprüfer künftig testiert. Da müssen dann Pflichtangaben rein, entsprechend, wie man auf Norddeutsch sagen würde, Butter bei die Fische. Und man kann nicht mehr einfach so sagen, ja, wir sind nachhaltig, ohne das genau belegen zu müssen.
Woran erkenne ich denn ein nachhaltig handelndes, agierendes Unternehmen? Was macht echte Nachhaltigkeit aus?
Ja, das ist natürlich immer eine Frage der eigenen Position und Vorbefassung mit dem Thema. Wenn ich als mit 30 Jahren Berufserfahrung in ein Unternehmen reingucke, dann habe ich natürlich sehr schnell Möglichkeiten, das Geschäftsmodell zu analysieren und zu sagen, zahlt dieses Geschäftsmodell mit seinen Transformationswegen auf das Thema Nachhaltigkeit ein? Wird effektiv Primärenergieverbrauch gesenkt, der Klimabeitrag reduziert, Produkte auf Zirkularität, sprich Kreislaufwirtschaft ausgerichtet? Gibt es eine Erfüllung der sozialen Kriterien, Reduzierung von Gender Pay Gap?
Also Ungleichbezahlung zwischen Männern und Frauen.
Gibt es eine Strategie, Menschen zu beschäftigen, die vielleicht nicht sonst an anderer Stelle so leicht Arbeit finden würden, etc. Das heißt, sowohl in den Umwelt- als auch den sozialen und auch den Governance-Kriterien kann man das analysieren. Ich glaube jedoch, dass es vielen Leuten schwerfällt, das in der Tiefe zu durchsteigen, sodass dann der PR-Claim bei vielen Kunden doch verfängt.
Das ist auch mein Eindruck. Und mein Eindruck ist, das stelle ich immer wieder in Gesprächen fest, wenn es darum geht, Nachhaltigkeit mal klar zu definieren. Das ist irgendwas mit Umwelt und irgendwas mit Menschenrechten. Was ist denn Nachhaltigkeit?
Na gut, definitorisch seit 1987, Brundtland-Kommission, keine Generation soll sich so verhalten, dass Schwächere heute Lebende in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt werden und dass zukünftige Generationen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Das ist die Definition. Wenn man das dann tief durchdenkt, bedeutet das, wir müssen aufpassen auf die Menge endlicher Ressourcen, die auf diesem Planeten zur Verfügung steht, so dass auch künftige Generationen diese Ressourcen noch nutzen können. Mhm. Wir müssen auch mit immateriellen Gütern, Natur, Erholung, Biodiversität so umgehen, dass künftige Generationen auch diese Güter noch haben und schätzen können. Und wir müssen eben mit heute lebenden Schwächeren, das betrifft dann oftmals natürlich auch andere Kontinente oder auch hier lebende Gruppen benachteiligter, ebenfalls integrieren. Und das mit dem Geschäftsmodell zu verknüpfen, das ist starke Nachhaltigkeit.
Das ist starke Nachhaltigkeit, aber so wie Sie das eben erläutert haben, müsste man ja eigentlich sagen, ohne Nachhaltigkeit geht's gar nicht mehr. Oder das sollte ja sowieso ein Grundprinzip sein.
Ja, es ist meiner Meinung nach ein Überlebenskriterium, nicht nur für Unternehmen selber, sondern für die Gesellschaft.
Genau.
Also meine feste Überzeugung ist, der Weg zu einer nachhaltigen, in einer absoluten Zielstellung, hoffentlich irgendwann kohlenstoffneutralen, klimaneutralen Gesellschaft, der sehr lang sein wird, geht nur mit Unternehmen. Ich sage das immer wieder, entweder jeder von uns lebt auf einem sehr rudimentären Niveau mit recht wenig Komfort, indem wir unsere Nahrungsmittel selber anbauen und unsere Bekleidung selber häkeln, das will keiner. Oder wir haben die Möglichkeit, die Güter, die wir jeden Tag nutzen und die Dienstleistungen, die wir nutzen, bei Unternehmen zu erwerben, die diese unter Berücksichtigung aller Nachhaltigkeitskriterien herstellen und das auch beweisen. Ich meine, die Transformation in Richtung nachhaltiger Gesellschaft kann nur mit Unternehmen gelingen. Und Unternehmen, die dort keinen Weg haben, werden in der Zukunft auch nicht mehr reüssieren.
Ja, nun wird von vielen Kritikern gesagt, dass der Nachhaltigkeitsgedanke sozusagen erwachsen ist aus einer Wohlstandsgesellschaft, die es sich leisten kann, über Nachhaltigkeit nachzudenken und auch den Preis zu bezahlen. Was kostet denn Nachhaltigkeit?
Ich denke, das liegt sehr, sehr am Geschäftsmodell. Ich habe ja zum Glück mit meinem Unternehmen einen sehr breiten Blumenstrauß an Kunden und Branchen. Und ich habe Unternehmen, meinetwegen karitative Dienstleister. Da ist es relativ einfach. Da ist das Geschäftsmodell schon per se nachhaltig. Die reduzieren den Anteil nicht saisonaler, nicht regionaler Nahrungsmittel in der im Ernährungsprogramm für ihre Bewohner. Die reduzieren den Energiebedarf. Aber dann ist der Weg zu einer Nachhaltigkeit vergleichsweise leicht. Ein Unternehmen, welches Chemikalien herstellt, die jeder von uns benutzt und auch auf die er nicht verzichten möchte oder Pharmazeutika oder ähnliches, da ist der Weg sehr viel schwerer. Also die Transformation und die Möglichkeit, sich nachhaltig zu gestalten, ist sehr unterschiedlich. Und bei dem ersten Fall kostet es nicht viel zusätzlich. In anderen Fällen sind über viele Jahre Milliarden zu investieren. Gucken wir hier vor die Haustür. Salzgitter Aktiengesellschaft, wenn ich Stahl grün und nachhaltig produzieren möchte, muss ich raus aus dem Koks und der Hochofenrote in ein ganz anderes Reduktionsverfahren. Und das sind Milliardeninvestitionen.
Das sind Milliardeninvestitionen und dauert auch Jahre.
Genau.
Darauf muss man sich einstellen.
Genau.
Ja. Ist es denn da erforderlich vor diesem Hintergrund, dass der Gesetzgeber mehr Druck macht?
Ja, ich bin ja Unternehmer und bin eigentlich immer für mehr privat, weniger Staat. Der Druck ist oftmals zu detailliert. Wenn ich jetzt die CSRD-Richtlinie und die zugehörigen ESRS, sind schon immer furchtbare Worte.
Übersetzen Sie das
ja, genau,
bitte
mache ich. Also die CSRD-Richtlinie ist die Corporate Responsibility, Social Responsibility Reporting Directive. Das ist also die Nachhaltigkeitsberichtsrichtlinie. Und darunter liegt dann eine ganze Reihe von sogenannten ESRS, European Sustainability Reporting Standards. Das sind tausende von Seiten und es ist sehr detailliert aufgeschrieben, welches Unternehmen welches Kriterium bewerten und als wesentlich erachten muss und dann am Ende berichten soll. Das ist oftmals der Versuch der Politik und der Verwaltung eine Quadratur des Kreises zu machen. Das ist teilweise aus meiner Sicht zu viel. Was es aber braucht, ist Bepreisung von nicht nachhaltigen Verhalten. Kohlendioxidpreis, Brennstoffemissionshandel, europäischer Emissionshandel, Ausweitung in Transport, Ausweitung in Gebäude, so wie es im Green Deal auch steht. Das ist meiner Meinung nach die richtige Strategie. Es muss teurer sein, sich nicht nachhaltig zu verhalten. Also es muss ein Preisschild dran an Kohlendioxid und an Nicht-Zirkularität. Und das verfängt auch.
Kommen wir da nicht ganz schnell in soziale Konflikte nach dem Motto, Nachhaltigkeit können sich nur die Wohlhabenden leisten?
Nein, also zum einen muss es mindestens europaweit, am besten weltweit funktionieren. Auch in China gibt es, wenn auch einen etwas schwächeren Emissionshandel, und es müssen alle Staaten tun. Dass es Produkte teurer macht, Fliegen teurer macht, bestimmte, also Heizenergie mit fossilen Energieträgern teurer macht, ist klar. Was man machen kann, da gibt's ja auch politische Modelle, die sich noch nicht durchgesetzt haben, ist eben ein Ausgleich, dass ich eben sage, wer viel CO2 emittiert, der zahlt viel. Und das wird kann ausgeglichen werden. Ich habe das schon mal beschrieben, wenn man sagt, one person, one emission right, und jedem eine Menge CO2 zubilligt, dann müssen die bezahlen, die mehr machen, und die profitieren, die weniger tun. Dann wäre es gerechter. Ein gewisses.
Aber ich habe da noch mehr Bürokratie. Das muss ja alles wieder.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Lässt sich aber meiner Meinung nach, so wie es mit dem Brennstoffemissionshandel ja schon ist, und und wenn der ETS jetzt ausgeweitet wird in die anderen Sektoren, durchaus abbilden, ohne dass es überreguliert ist.
Von politischer Seite, zum Teil auch von Unternehmensverbänden, wurde ja sozusagen der Begriff der Nachhaltigkeit damit unterstützt, dass sozusagen ein grünes Wirtschaftswunder versprochen wurde. Neue Techniken, technologische Führerschaft, möglicherweise von deutschen Unternehmen und so weiter. Aus meiner Perspektive hat sich das bisher noch nicht erfüllt. Stimmen Sie dem zu? Und wenn ja, woran liegt es?
Also, dass es sich bislang noch nicht so erfüllt hat, ja, definitiv. Woran liegt es? Also, ich glaube, dass natürlich in der aktuellen Phase mit erst Corona, dann ein zweites Corona-Jahr, dann Russland-Überfall auf die Ukraine, sehr viel weltweite Verwerfungen dabei sind. Handelskriege, kann man es ja fast sagen, also Handelskonflikte, die leider eben auch dazu führen, dass die Unternehmen die wertvollen Mittel, die sie eigentlich brauchen, es sind Investitionsmittel, die man dafür braucht, aktuell am Markt nicht verdienen. Ja, also auch die Transformation der Automobilindustrie, wie genannt der Stahlindustrie, der chemischen Industrie, kostet sehr viel Investitionen, und auch Energieeffizienz kostet erstmal Invest und danach spare ich jedes Jahr Geld. Das ist ein langer Weg, und ausgerechnet in einer Phase, wo sehr viele andere Schwierigkeiten den Unternehmen begegnen.
Welches Potenzial sehen Sie denn für die deutsche Wirtschaft mit Nachhaltigkeitstechnik, Innovation international zu punkten und möglicherweise auch wieder eine führende Rolle einzunehmen? Die wir mal in der Automobilindustrie hatten zum Beispiel.
Also ich glaube da nach wie vor dran. Ich glaube weiter an die europäische und auch die deutsche Innovationsfähigkeit. Das fängt ganz unten an. Wir hatten ja mit der Industrie- und Handelskammer schon im Jahr 2009 so eine Initiative für besseren, lustvolleren Mathematikunterricht, Werbung für den MINT-Fächer gestartet, weil wir gesagt haben, der Nachwuchs auf diesen Fächern ist wichtig und fehlt. Das ist ein Hauch besser geworden.
Aber auch nur ein Hauch.
Aber zum Glück gibt's auch immer wieder viele junge Leute, die Techie sind, die sich für die technischen und naturwissenschaftlichen Fächer begeistern können. Mädchen wie Jungen, also es ist zum Glück auch nicht mehr nur ein Jungenfach, und die in diesen Fächern tolle Ideen haben und auch neue Produkte entwickeln. Aber es ist ein langer Weg, und andere sind auch früh aufgestanden. Uns fehlt, glaube ich, so ein bisschen auch in Deutschland die Lust und der Hunger auf Erfolg. Das ist in Indien und China sicherlich anders. Da sind Milliarden von Menschen, die sich noch ein besseres Leben wünschen. Und das ist hier teilweise auch nicht mehr so der Fall.
Bräuchte es da möglicherweise gezieltere staatliche Förderung, zum Beispiel für Start-ups, die sich in diesem Feld tummeln?
Ich glaube, da gibt's genug. Ich will jetzt nicht behaupten, da gibt es alles, was es braucht. Aber ich glaube, Startups in Deutschland, die eine gute Idee haben, an die man glauben kann. Wir haben hier in Braunschweig gute Beispiele mit ETN-Nutzung von Batterien, mit hochwertigem Recycling von Filament für 3D-Drucker und die alle auf Nachhaltigkeit einzahlen, die auch unterstützt wurden von der Stadt, vom Land. Ich glaube, da gibt's genug. Auch die Förderung, nehmen wir beispielsweise Brennstoffemissionshandel, Carbon Leakage Verordnung, alles tolle Worte. Die Unternehmen, die verlagerungsgefährdet sind ins Ausland, zahlen den Brennstoffemissionshandel deutlich vergünstigt, aber müssen nachweisen, dass sie das Geld, was sie nicht bezahlen für CO2-Abgaben, in Energieeffizienzinvestitionen stecken. Das heißt, diese Instrumente sind eigentlich schon nicht schlecht.
Ja. Wie ist es denn mit der Überzeugung in den Unternehmen und auch bei den Verbrauchern? Wie ist da Ihr Eindruck? Sie sind ja sehr, sehr dicht dran. Ist Nachhaltigkeit ein lästiges Übel für viele noch? Wächst da eine Überzeugung, eine innere Überzeugung, dann tatsächlich etwas tun zu müssen und vor allem zu wollen ja auch?
Auch da ist natürlich eine ganz allgemeine Antwort schwer. Aber in sehr vielen Unternehmen, die ich kenne, ist die Mehrheit der Menschen durch alle Hierarchieebenen hinweg schon auf dem Weg zu sagen, ja, wir wollen energieeffizienter werden. Wir entwickeln die nächste Produktgeneration so, dass wir Teile davon zurücknehmen und erneut einsetzen können, dass die Teile oder die Produkte kreislaufwirtschaftsfähig sind und so weiter. Das sind aber natürlich Veränderungen, aber die Menschen stehen schon dahinter. Bei den Konsumenten mache ich da mehr ein Fragezeichen. Ich habe oftmals den Eindruck, dass sehr vielen Bürgern, gerade in der aktuellen Situation, wie man so schön sagt, das Hemd näher ist als die Jacke. Und wenn dann nachweislich, wenn ich denn dran glaube, dass nachweislich nachhaltigere Produkt doch deutlich teurer wird, dann wird doch lieber zum billigeren Begriff.
Ja, aber zum Teil ja auch aus wirtschaftlichen Zwängen.
Natürlich, aus wirtschaftlichen Zwängen ja, aber ich wundere mich auch immer, wenn wir so tief gehen wollen. Ich kaufe selber sehr gern ein, weil ich gerne koche. Ich bin ja eigentlich Chemiker und als Chemiker kocht man gerne. Kochen ist angewandte Chemie. Also gehe ich viel einkaufen. Wenn ich sehe, was viele Menschen, wo man schon an der Kleidung und an den Schuhen und allem sieht, dass sie nicht sehr begütert sind. Die haben Convenience Food und Fertigwaren im Körbchen, da wo ich das frische Obst und Gemüse habe, aus dem ich selber was koche, was deutlich billiger ist als als ein Fertiggericht. Auch viele Leute, ich glaube, diese Befriedigung, lieber 3 T-Shirts vom Fast Fashion Discounter als ein hochwertigeres Teil. Ich sage immer wieder, ich habe es schon in diesem Haus mal gesagt, die neue Coolness muss sein, ich muss mit Stolz auch mal was Geflicktes tragen, was ich zur Schneiderin gebracht habe. Aber was etwas ist, wo ich sage, das ist ein nachhaltiges Textil, es hält auch dauerhaft, es war etwas teurer und ich habe nicht 10 neue sondern 3, die ich lange trage.
Bei manchen Jugendlichen ist es ja auch tatsächlich so, oder jungen Menschen, dass sie bewusst Secondhand kaufen zum Beispiel und Kleidung öfter verwenden. Genau.
Oder im Fair Fashion Store oder
So etwas, ja. Um den Gedanken der Nachhaltigkeit weiter zu verbreiten und vor allem die Überzeugung dafür, bräuchte es da mehr Bildungsarbeit aus Ihrer Sicht? Also müsste das in der Schule stärker thematisiert werden? Ja.
Ich wünsche es mir.
Müsste es vielleicht möglicherweise sogar ein Schulfach werden?
Nein, ich habe die Diskussion habe ich schon des Öfteren mal geführt. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit sollte sich durch alle Schulfächer durchziehen. Ich kann ja in Sprachen Texte übersetzen oder lesen oder durcharbeiten, die mit Nachhaltigkeit etwas zu tun haben müssen. Muss ja kein Text über den 30-jährigen Krieg sein, sondern es kann auch ein Text sein, der mit Nachhaltigkeit was zu tun hat. Ich kann auch gerade in geisteswirtschaftlichen Fächern kann ich die ethische Diskussion darum führen. Das heißt, ich persönlich bin eher dafür, nicht ein Schulfach Nachhaltigkeit so add-on aufgepfropft, sondern den Themenkomplex Umweltwirkungsbezug, soziale Gerechtigkeit, gute Führung, Governance in den einzelnen Schulfächern durch die Curriculien durchzuziehen. Das ist natürlich auch eine Transformation.
Ja, also das sozusagen die Nachhaltigkeit im Schulunterricht so selbstverständlich wird, wie die Nachhaltigkeit an sich eine Selbstverständlichkeit sein sollte.
Genau.
So in der Art.
Genau.
Ja. Wie groß sehen Sie denn die Gefahr, wir haben ja jetzt im Moment wirtschaftlich wirklich ausgesprochen angespannte Zeiten, dass Nachhaltigkeit dann am Ende doch als eine Art Luxus gesehen wird, als ein etwas, was man sich in guten Zeiten leistet und was jetzt geopfert wird, um diese Krise zu überstehen? Oder sehen Sie die Gefahr gar nicht?
Doch, natürlich sehe ich die Gefahr. Das wäre naiv, das nicht zu sehen. Hm. Es kommt natürlich immer darauf an, erstens, wie solide aufgestellt ist das Unternehmen grundsätzlich? Wie sehr glaubt es an die Zukunft seiner Produkte? Und dann ist der Weg einfacher. Aber das gilt genau wie für den einzelnen Menschen. In Krisenzeiten, wo es bei einigen Unternehmen ums Überleben geht, muss ich natürlich erstmal die Weichen stellen, die für kurzfristige Kostensenkungen oder kurzfristige Neuerträge sorgen. Und das kann dann durchaus mal sein, dass das mit der Nachhaltigkeitsstrategie nicht kongruent ist.
Jetzt haben wir ja gesprochen über staatlichen Druck, den es vielleicht braucht oder bestimmt braucht, um Nachhaltigkeit durchzusetzen. Es gibt ja aber auch Druck und die werden ja schon gelebt, diese Instrumente aus der Wirtschaft selber, dass zum Beispiel Fonds sagen, wir investieren nur noch in Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeit nachweisen, weil der Kunde, der Anleger das wünscht. Ja. Ist das ein guter Weg?
Das ist ein sehr guter Weg, der er auch im Übrigen auch gesetzlich geregelt ist. Dieser ganze Sektor Sustainable Finance ist geregelt über auch wieder neue Worte, die Europäische Taxonomieverordnung. Alle Finanzmarktteilnehmer sind verpflichtet, ein sogenanntes Green Asset Ratio auszuweisen. Das heißt, sie müssen messen, welcher Anteil im Kreditportfolio und welcher Anteil in den Assets erfüllt die Kriterien der Nachhaltigkeit. Und das ist sehr detailliert dargelegt für alle sogenannten taxonomiefähigen Branchen. Und damit werden automatisch Kredite für nicht nachhaltige Investitionen und Finanzierungen für nicht nachhaltige Aktivitäten teurer, kosten mehr Basispunkte, müssen auch mit mehr Risikokapital seitens der Banken unterlegt werden. Und das funktioniert bereits. Das ist ein sehr guter Weg, weil es am Ende zeigt, verhältst du dich Nachhaltigkeit, kommst du günstiger an Geld.
Oder ich verliere große Investoren.
Gerade für börsennotierte Aktiengesellschaften spielt das eine Rolle. Es kommt aber
dadurch werden Kredite auch teurer.
Es kommt aber auch schon im Mittelstand an. Ich habe jeden Monat mittelständische Kunden, die für ihre Hausbank den Kriterienkatalog durcharbeiten müssen und belegen müssen. Dieses Vorhaben, für welches wir um Kredit nachgesucht haben, erfüllt die Nachhaltigkeitskriterien, sonst gibt es keinen Kredit.
Jetzt heißt es oft, dass sich große Unternehmen, große Konzerne Stäbe zum Beispiel für Nachhaltigkeit oder einzelne Experten für Nachhaltigkeit leichter leisten können. Der Mittelstand und kleine Unternehmen tun sich damit schwerer. Wie ist Ihre Erfahrung?
Ja, auf der anderen, also das stimmt natürlich, klar. Aber ein typischer Mittelständler, so mit ein paar 10 oder wenigen 100 Mitarbeitern, der hat natürlich kürzere Entscheidungswege. Die Themen sind nicht so komplex. Diese sogenannte Wesentlichkeitsbewertung nach dieser erwähnten CSRD-Richtlinie ist auch nicht so komplex, als wenn ich einen Weltkonzern mit Standorten in 10 Ländern habe. Das heißt, für diese typischen Mittelständler ist das bewältigbar. Gut, ich meine, das ist ja nun unser Geschäft. Denen Support zu geben, ist mittlerweile genauso eine Aufgabe, wie auch ein Support durch einen Rechtsberater oder durch einen Finanzfachmann oder Steuerberater brauchen. Das heißt, die fragen dann bei uns und sagen, helft uns hier mal bei diesem speziellen Punkt, hier kommen wir nicht voran und brauchen keine Stabsabteilung.
Und dann darf ja die Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch nicht nur Chefsache sein, sondern soll im Idealfall von der Belegschaft mitgelebt werden.
Ja, also das war, wie Sie ja eingangs erwähnt haben, ich mache das seit den 90er Jahren. Als ich 1991 angefangen habe, da war das Umweltschutz, das macht bei uns Herr Mayer. Mhm. Der war dann da der sogenannte Umweltschutz- und Abfallbeauftragte oder irgendwie sowas. Das ist vorbei. Mhm. Das zieht sich durch alle Hierarchieebenen und durch alle Themen durch. Natürlich gibt's meistens 1, 2, 3 Zuständige, die das Thema leiten, organisieren. Mhm. Aber es ist durchgezogen. Mhm.
Begegnet Ihnen oft noch totale Ablehnung, dass gesagt wird, das sind Ökospinner oder was auch immer?
Ja, wenn Sie sagen, oft noch. Hm. Wenn wir bei unseren Kunden Veranstaltungen, Workshops, Themenbegleitungen machen, ist immer mal 1 oder 2 Personen mit im Raum, die sagen, das ist doch alles Blödsinn und ich meine
kostet auch, Geld,
kostet Zeit, kostet Geld und auch jeden Monat treffe ich auch irgendwo auf irgendeinen Klimaleugner, der sagt, das ist alles Quatsch, bis hin zu, ja, die ganzen Daten sind gefaked, Klimawandel gibt's gar nicht. Also, das gibt's immer noch, na klar, aber es ist wirklich die Minderzahl.
Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit nach Ihrem Verständnis, nach meinem auch, eine Selbstverständlichkeit im täglichen Doing sein sollte. Wie weit sind wir auf diesem Weg? Wenn wir sagen, auf einer Strecke von 0 bis 100 Meter, wo sind wir da?
Kommt auch sehr auf das Unternehmen an, aber als Gesamtgesellschaft maximal bei 30%.
Maximal bei
30%. Der Weg ist noch sehr lang. Wir hätten einfach viel früher in die Hufe kommen müssen. 1986 lagen alle Fakten auf dem Tisch. 1986 hatte der Spiegel dieses Titelbild mit dem Kölner Dom im Wasser, wegen angestiegenem Meeresspiegel. Ab 1900, später 80er Jahre, hätte man eigentlich scharf agieren müssen. Und man ist immer so verfahren, er wird schon werden, nicht so schlimm und so weiter. Und hat immer noch mal geschoben. Das bedeutet, uns fehlt jetzt auch auf der Zeitachse, wenn wir uns das globale Restbudget, was vom IPCC jedes Jahr kontrolliert wird, angucken, dann ist mir klar, das 1,5 Grad Ziel nach Paris Agreement wird nicht zu halten sein. Meine Prognose ist, wir landen bei 2,2, 2,3, wenn alle richtig mitmachen. Aber und wir sind in der Veränderung der Gesellschaft, auch beispielsweise der Mobilität, ja, also der größte Hebel zur Dekarbonisierung der regionalen Mobilität ist entweder Stärkung des ÖPNV, das ist aber beispielsweise in so einer auch mit ländlichem Raum strukturierten Region wie hier nicht so ganz einfach, und ansonsten Elektrifizierung des MIV, also des motorisierten Individualverkehrs. Bei Nieselregen wird niemand aus Diddersee zum Einkaufen nach Braunschweig oder Freunde besuchen mit dem Fahrrad fahren.
Schon klar.
Im Winter, im Sommer mache ich mir den Spaß, aber im Winter sicherlich nicht. Also brauchen wir Bevorzugung von Elektrofahrzeugen. Ich war ein großer Freund davon zu sagen, Parken ist für die erstmal billiger. Hatten wir hier eine Zeit lang. Da kann man nochmal auch regional ordentlich Weichen stellen.
Also brauchen wir auf allen Ebenen noch mehr Bewusstseinsbildung.
Wir brauchen
von der Politik bis zur Verbraucherin.
Bis zum Konsumenten, na klar. Und auch in den Unternehmen. Und wie gesagt, es braucht auch im positiven Sinne Visionen für das eigene Geschäftsmodell. Ja? Also ich habe es immer wieder eins meiner Lieblingsbeispiele. Ich habe einen Kunden im Stuttgarter Raum, der macht Steuerdosen für Dieselkraftstoffmotoren. Dass es die irgendwann eventuell nicht mehr braucht, ist ziemlich sicher. Aber die haben sich sehr genau überlegt, was sie können, nämlich Hochgeschwindigkeits-, Hochpräzisionsumformung von Edelstahl mit Einlegen von Dichtungen. Und die machen jetzt Teile für Wärmepumpen und für Elektromobilität, wo mit ähnlichen Fertigungstechnologien auch große Stückzahlen von Teilen gebraucht werden. Und ich brauche Ideen für mein Geschäftsmodell mit dem, was ich kann. Und dann funktioniert auch Transformation.
Ja, das ist ja ein positiver Ausblick und auch der Appell, mutig zu sein und tatkräftig zu sein. Herr Uttermöhlen, vielen Dank für das Gespräch.
Immer gerne, Herr Schweiger. Ich war gerne hier.
Prima.